Guten Morgen. Ich freue mich, heute Morgen wieder einmal bei euch zu sein, bei Ihnen, liebe Geschwister, liebe Freunde. Und ich bin gerne hier und ich freue mich, mit euch diesen Gottesdienst zu teilen, vor Gott zu stehen, ihn anzubeten, ihm zu danken. Ich möchte heute Morgen über einen Text predigen, über den nicht so oft gepredigt wird, und zwar aus 2. Mose 17, die Verse 8 bis 13. Der Text wird hier oder ist schon eingeblendet, sehr gut. Ich lese ihn uns vor. Da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Rephidim. Da sprach Mose zu Josua: Wähle uns Männer, zieh aus und kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich oben auf dem Hügel stehen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Und Josua tat, wie Mose ihm sagte, und kämpfte gegen Amalek. Mose aber und Aaron und Hur gingen auf die Höhe des Hügels, und wenn Mose seine Hand emporhielt, siegte Israel. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, siegte Amalek. Aber Mose wurden die Hände schwer. Darum nahmen die beiden einen Stein und legten ihn hin, dass er sich darauf setzte. Aaron aber und Hur stützten ihm die Hände auf jeder Seite einer. So blieben seine Hände erhoben, bis die Sonne unterging. Und Josua überwältigte Amalek und sein Volk durch des Schwertes Schärfe. Liebe Geschwister, liebe Freunde, ich möchte heute Morgen über diesen Text und aus diesem Text das Thema sagen: Erzwungener Kampf, geschenkter Sieg. Erzwungener Kampf, geschenkter Sieg. Bereits der römische Philosoph Seneca, der im ersten Jahrhundert lebte, meinte, Leben heißt kämpfen. Und nicht wahr, bis heute müssen wir sagen, hat er nicht recht? Leben heißt kämpfen. Wo immer man hinschaut, wird gekämpft. Ich schaue mir gerne Naturfilme an. Bei aller Faszination und Schönheit ist es nicht zu übersehen. Auch die Natur ist ein Kampfplatz. Fressen und gefressen werden macht die Natur für die meisten Kreaturen zu einem gefährlichen Ort. Das war von Anfang an nicht so. So hat Gott diese Welt nicht geschaffen. Und so wird es auch am Ende nicht mehr sein. Das großartige 11. Kapitel des Jesaja-Buches, des Jesaja-Propheten, sagt für die neue Welt Gottes voraus: Da werden die Wölfe bei den Lämmern wohnen und die Panther bei den Böcken lagern. Ein kleiner Knabe wird Kälber und junge Löwen und Mastvieh miteinander treiben. Kühe und Bären werden zusammen weiden und ein Kind wird seine Hand stecken in die Höhle einer Natter. Ähnliches finden wir dann nochmal im 65. Kapitel bei Jesaja. Der Sündenfall hat es mit sich gebracht, dass der Kampf auf dieser Erde allgegenwärtig ist. Und das keineswegs nur in der Natur, nicht wahr? Überall wird gekämpft, auch unter uns Menschen. In wie vielen Familien wird gekämpft? Da herrscht keine Harmonie, kein Friede, sondern da ist immer wieder Zoff. Wie viele Ehen sind zum Kampfplatz geworden? Wo man versucht, den anderen auszustechen, vielleicht ihm sogar absichtlich weh zu tun. In wie vielen Nachbarschaften herrscht Krieg? Ich habe in meinem aktiven Dienst auch mal eine Ausbildung als Mediator gehabt und da ging es oft in der Ausbildung um Nachbarschaftsstreitigkeiten, die häufig sind über irgendwelche Dinge, wo man denkt, das ist doch Kinderei, aber Menschen können sich da unglaublich ereifern über solche Sachen. In wie vielen Firmen wird unter Berufskollegen gekämpft? Um Vorteile, um Anerkennung, um den anderen irgendwie auszustechen, der Bessere zu sein, der Anerkanntere zu sein. Und nicht wahr, in wie vielen Völkern herrscht Krieg? Nicht nur in der Ukraine und im Gazastreifen, vielen Ländern Afrikas. Es gibt mehr als 40 Kriege im Moment auf dieser Erde. Aber das ist nicht nur in der Natur und im Leben der Menschen so, sondern auch das geistliche Leben ist von Kampf geprägt. Epheser 6 spricht von den Angriffen des Satans auf die Kinder Gottes und ermutigt uns dazu, die Waffenrüstung Gottes anzuziehen, die er uns zur Verfügung stellt. Und Vers 12 dieses Textes sagt, warum wir das brauchen. Da heißt es, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anläufe des Teufels. Und damit sind wir eigentlich mitten im ersten drin, was ich aus diesem Text heraus betonen möchte, nämlich erkenne die Wirklichkeit des Feindes. Erkenne die Wirklichkeit des Feindes. Mein Motor ist wassergekühlt, deswegen muss ich immer wieder mal nachgießen. Da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Rephidim. So haben wir im Vers 8 gelesen. Und ihr Lieben, das ist zunächst einmal verwunderlich. Das könnte auch ganz anders sein, weil die Amalekiter nämlich eigentlich mit Israel verwandt waren. Amalek war ein Enkel Esaus. Und die Amalekiter hätten sich auch freuen können, hätten sagen können, ihr seid ja irgendwie mit uns verwandt, schön, dass ihr da seid. Aber nein, da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Rephidim. Das zeigt mir auch solche, die einem anscheinend nahestehen, können zu Feinden werden. Doch der eigentliche Grund, weshalb Israel hier angegriffen wird, ist der, dass sie aus dem Land der Sklaverei, aus Ägypten, aufgebrochen sind und auf dem Weg ins gelobte Land, ins Land Kanaan sind, in das Land, von dem Gott gesagt hat, dort wird Milch und Honig fließen. Das habe ich für euch bereitet, dem Land der Verheißung. Und lass mich das gleich geistlich deuten für uns heute. Wenn du und ich aufgebrochen sind, um ins gelobte Land, die himmlische Herrlichkeit zu kommen, dann werden auch wir in Kämpfe verwickelt werden, ob wir wollen oder nicht. Denn das ist hier ganz deutlich. Israel muss den Kampf nicht suchen. Er wird ihnen aufgezwungen. Da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Rephidim. Wenn du mit Jesus unterwegs bist und ich, werden Kämpfe kommen, denn dem Feind Gottes ist es ein Dorn im Auge, dass du mit Jesus lebst. Der Weg in unser zukünftiges Zuhause Jörn hat es schon gesagt, ist kein Spaziergang. Er ist kein Spaziergang. Sondern Jesus hat gesagt, auch das hat der Jörn schon erwähnt, es ist ein schmaler Weg, der manchmal sehr beschwerlich sein kann. Da fliegen Pfeile, da wird gekämpft, da herrscht manches Mal unerträgliches Kampfgetümmel. Bei den Christen in Ländern, in denen die Menschen, die Jesus nachfolgen, verfolgt werden, ist das fast an der Tagesordnung. Sobald du dich dort bekehrst, spätestens wenn du dich taufen lässt, ist das aus mit der Ruhe. Dann geht es oft rund. Dann fliegen Pfeile von überall her. Dann wird gekämpft. Aber auch bei uns ist Kampf angesagt, wenn wir mit Jesus leben. Der Wind weht bei uns oft von einer ganz anderen Seite, denn äußerlich haben wir Religionsfreiheit. Wir sind dankbar dafür. Dankbar, dass hier in Erlingshausen vor dem Saal nicht die Polizei stand und alle Namen notiert hat, die hier reingehen. Oder vielleicht die Versammlung gewaltsam auflöst oder was auch immer. In vielen Ländern passiert das, auch heute Morgen. Der Wind weht bei uns aber auch. Vielleicht ist es bei dir gerade eine Zeit der Zweifel, der Anfechtungen. Vielleicht leidest du unter einer inneren Unruhe verbunden mit Angst. Vielleicht liegt die Zukunft dunkel vor dir, gerade als älterer Mensch, aber vielleicht auch als jüngerer Mensch. Vielleicht stehst du unter Druck, weil dein Beruf und deine Familie dich überfordern. Vielleicht hat Sünde dein Leben überrollt und dir den inneren Frieden geraubt. Vielleicht gibt es bei dir gerade erhebliche Eheprobleme. Vielleicht leidest du unter einer Krankheit und du weißt nicht, wie sie ausgehen wird. Vielleicht fühlst du dich unverstanden von deinen Angehörigen, vielleicht auch in der Gemeinde. Vielleicht bist du enttäuscht über Gottes Führung in deinem Leben. Du hattest dir alles ganz anders vorgestellt. Aber vielleicht ist es noch etwas ganz anderes, was dir gerade scharf ins Gesicht weht, welcher Wind es auch immer ist. Also, wenn du Christ bist, musst du den Kampf nicht suchen. Er wird dir aufgezwungen. Und für uns ist es wichtig, dass wir uns darauf einstellen, dass wir nicht verwundert, nicht schockiert sind, nicht uns gleich aus der Bahn werfen lassen, wenn denn irgendwas in diese Richtung kommt. Sondern dass wir uns darauf einstellen, ja, so hat Gott den Weg der Nachfolge gedacht und geplant und gewollt. Doch jetzt ist ein zweites wichtig. Ich möchte es überschreiben, kämpfe, aber richtig. Ich lese noch einmal Vers 9. Da sprach Mose zu Josua: Wähle uns Männer, zieh aus und kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich oben auf dem Hügel stehen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Wer nicht wüsste, was hier geschieht, könnte denken, na, Mose macht es sich jetzt aber leicht. Mit zwei anderen haut er ab, zieht sich zurück auf einen Berg in Sicherheit und lässt den anderen mal schön den Kampf. Aber das scheint nur so zu sein auf den ersten Blick. In Wirklichkeit ist gerade das das Entscheidende. Ihr Lieben, der Kampf findet auf zwei Ebenen statt, auf zwei Schauplätzen gleichzeitig. Josua und seine Männer kämpfen im Tal mit dem Schwert handfest und blutig. Mose, Aaron und Hur kämpfen auf dem Berg. Beide Gruppen kämpfen in der gleichen Auseinandersetzung, für die gleiche Sache, mit dem gleichen Ziel. Seht, in vielen Konflikten, Schwierigkeiten, Spannungen und Nöten gilt es einerseits, das zu tun, das anzupacken, was notwendig ist. Das kann ein offenes Gespräch sein. Vielleicht ein klärender Brief, den du schon längst hättest schreiben müssen, oder ich. Es kann bedeuten, dass du und ich herausgefordert sind, den ersten Schritt zur Versöhnung zu gehen, in einer Konfliktsituation, die vielleicht schon lange brodelt. Es kann sein, dass du Gott ganz neu um Vergebung bitten solltest. Und auf diese Weise die Möglichkeit findest, dein Leben wieder neu in Ordnung zu bringen mit dem lebendigen Gott und mit Jesus Christus, dem Herrn. Es kann sein, dass du und ich durch Vergebung den Groll und die Bitterkeit aus unserem Leben vertreiben müssen, die manchmal tief sitzt, manchmal schon lange da ist, wie ein Kloß in uns. Es kann sein, dass wir unser Leben an irgendeiner Stelle oder vielleicht ganz grundsätzlich neu organisieren müssen. Dass wir Veränderungen vornehmen müssen, die längst dran sind. Dass wir Dinge neu einüben sollten, die wir vergessen haben einzuüben. Es kann sein, dass du seelsorgerliche Hilfe in Anspruch nehmen solltest, um mit jemandem darüber zu reden, das offenzulegen, was bei dir klemmt, mit jemandem zu beten. Es kann aber auch sein, dass du ärztliche oder therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen solltest. Kämpfen heißt, tu, was Gott dir zeigt. Tu, was getan werden muss. Vers 10, und Josua tat, wie Gott ihm sagte, und kämpfte gegen Amalek. So einfach steht das hier. Josua tat es einfach. Und das war richtig und das war nötig. Hier mutet Gott seinem Volk zu kämpfen. Einige Zeit vorher, als das Volk gerade ausgezogen war aus Ägypten und sie am sogenannten Schilfmeer ankamen und hinter ihnen die Ägypter angebraust kamen, um sie zurückzuholen oder vielleicht auch ihnen Schaden zuzufügen, da sagte Gott, der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Manchmal meinen wir Christen, das sei immer so. Aber das ist nicht immer so. Es gibt Situationen, wo Gott für uns streitet und wir einfach nur stille sein brauchen. Aber es gibt Situationen, und das sind die meisten, wo Gott sagt, tu deinen Teil und ich tue meinen Teil. Tu das, was dran ist und ich werde dir helfen. Doch seht, Das, was Josua mit seinen Männern unten im Tal tat, das war nur die eine Seite des Kampfes. Die andere Seite sieht eher harmlos aus, aber sie ist hochwirksam. Mose, aber und Aaron und Hur gingen auf die Höhe des Hügels. Was taten sie dort? Nun, sie beteten zu dem lebendigen Gott. Vor allem Mose betete, indem er seine Hände emporhob zu dem lebendigen Gott, so wie man damals im Alten Testament oft gebetet hat, mit erhobenen Händen. Doch mach das einmal. Spätestens nach 10 Minuten spürst du deine Arme nicht mehr. Doch Aaron und Hur haben eine geniale Idee. Sie nehmen einen Stein und setzen Mose darauf. Und Aaron und Hur stützen ihm seine Hände rechts und links. Und merkt ihr, spätestens an dieser Stelle wird aus dem Gebet des Mose eine Gebetsgemeinschaft. Und das ist überhaupt ganz wichtig. Keiner kämpft allein. Josua nicht unten im Tal, Auge in Auge mit den feindlichen Amalekitern und Mose nicht oben auf dem Berg, sondern sie alle kämpfen mit Unterstützung. Menschen des Glaubens, ihr Lieben, sind keine Einzelkämpfer. Ich habe einmal mitbekommen, dass es in den amerikanischen Streitkräften eine Spezialeinheit gibt, die man die Ledernacken nennt. Sie gehören zu den Marines. Und diese Spezialeinheit ist besonders hart ausgebildet. In der Ausbildungszeit, so gegen Ende der Ausbildungszeit, werden diese Marines, die ausgebildet wurden, einzeln per Fallschirm irgendwo über dem Urwald abgesetzt. Nur mit ganz wenigen Überlebensmöglichkeiten. Ich weiß nicht genau, was Sie da mitbekommen, aber nur ganz wenige Dinge. Und dann müssen Sie sich durchschlagen zu einem bestimmten Ziel. Und wer durchkommt, hat gewonnen. Und wer nicht durchkommt, hat Pech gehabt. Das sind Einzelkämpfer. Ich bin so froh, dass Christen keine Einzelkämpfer sein müssen. Du und ich, wir müssen uns nicht irgendwie durchschlagen. Wenn wir es schaffen, haben wir gewonnen, wenn nicht, dann haben wir Pech gehabt. Nein. Gott hat uns nicht als Einzelkämpfer berufen. Er will vielmehr, dass wir anderen in ihrem Kampf helfen und dass wir uns in unseren Kämpfen helfen lassen. Und darum möchte ich dir sagen, geh doch zu einem hin, von dem du weißt, dass er auch einer ist mit Jesus. Und bete mit ihm und bitte ihn, dir zu helfen in der Situation, in der du gerade bist und die dich umtreibt. Tu, was notwendig ist und öffne dein Leben, damit andere deinen Anteil haben können und dir helfen können. Ich denke da an eine damals jüngere Frau in der Gemeinde, in der ich viele Jahre war. Sie hatten gerade ein Haus gebaut, hatten 3 Kinder und dann starb der Mann nach einigen Jahren an Krebs. Das Haus war nicht bezahlt. Die Frau war Witwe. Sie wusste nicht, wie es jetzt alleine weitergehen könnte. Aber sie war Christin und sie gehörte zu unserer Gemeinde. Und sie sagte von ihrer Situation anderen in der Gemeinde. Und andere in der Gemeinde haben dies verstanden als einen Auftrag vom Herrn und haben ihr ganz praktisch geholfen, sodass sie in ihrem Haus wohnen bleiben konnte, es nicht zwangsversteigert werden musste. Und wenn ich es richtig weiß, lebt sie noch heute darin. Es ist gut und oft notwendig, dass du und ich mit den Nöten, die wir haben, nicht alleine bleiben. Also, kämpfe, aber kämpfe richtig. Und zu diesem richtigen Kampf gehört auch, dass es nicht ein egoistischer, auf die eigenen Vorteile bezogener Kampf ist, sondern vor allem geht es hier um die Ehre Gottes, es geht um das Volk Gottes. Und das führt mich dann zum Dritten. Ich möchte es überschreiben, Sieg auf der ganzen Linie. Seht, das Wort Gottes sagt uns hier, Amalek wird auf der ganzen Linie überwältigend geschlagen. Und Israel siegt in großartiger Weise. Aber wie? Der Kampf ist auf beiden Ebenen nötig. Noch einmal. Doch das Geheimnis des Sieges finden wir auf dem Berg. Hier im Vers 11 heißt es, wenn Mose seine Hand emporhielt, siegte Israel. Wenn er seine Hand sinken ließ, siegte Amalek. Wenn Mose nicht mehr betete, dann konnte Josua mit seinen tapferen Mannen tun, was er wollte. Sie gerieten in die Defensive. So können wir sagen, liebe Geschwister, liebe Freunde, das Gebet ist nicht alles. Aber ohne das Gebet ist alles nichts. Noch einmal, das Gebet ist nicht alles. Aber ohne das Gebet ist alles nichts. Der ehemalige württembergische Landesbischof Hans von Kehler hat es einmal so gesagt, das Gebet ersetzt keine Tat, aber das Gebet ist eine Tat, die durch nichts ersetzt werden kann. Sollte man sich eigentlich irgendwo hinschreiben. Das Gebet ersetzt keine Tat, aber das Gebet ist eine Tat, die durch nichts ersetzt werden kann. Wir denken auch an Martin Luther, der ja diesen berühmten Ausspruch getan hat, man muss beten, als ob alles Arbeiten nichts nützt und arbeiten, als ob alles Beten nichts nützt. Ihr merkt, diese Leute haben verstanden, beides ist notwendig. Der Kampf wird auf beiden Ebenen gleichzeitig geführt, aber das Entscheidende geschieht im Gebet. Auch deine und meine Kämpfe werden letztlich im Gebet entschieden. Und darum messe dem Gebet, auch wenn du den Eindruck hast, dein Gebet sei kümmerlich und armselig, messe dem Gebet einen hohen Stellenwert bei. Bleib dran, es lohnt sich. Nur mit Jesus und bei ihm kannst du Siege erringen und letzten Endes wird es ein Sieg auf der ganzen Linie sein, denn Jesus ist Sieger. Lass mich schließen mit zwei Strophen eines Liedes von Johann Christoph Blumhardt, ein uraltes Lied, aber der Inhalt ist bis heute so aktuell. Dieser Christoph Blumhardt hat den Kampf gekannt, in besonderer Weise auch. Er hatte mit Menschen zu tun, die okkult belastet waren, sogar mit einer Frau, die besessen war durch teuflische Mächte. Und er schreibt in diesem Lied, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Seien wir die ganze Welt. Denn alles ist nach seines Todes Nacht in seine Hand gestellt. Nachdem am Kreuz er ausgerungen, hat er zum Thron sich aufgeschwungen. Ja, Jesus siegt. Ja, Jesus siegt, obschon das Volk des Herrn noch hart daniederliegt. Wenn Satans Pfeil ihm auch von nah und fern mit List entgegenfliegt, löscht Jesu Arm die Feuerbrände, das Feld behält der Herr am Ende. Ja, Jesus siegt. Amen. Ich möchte mit uns beten. Ja, Herr, obwohl du es könntest, bewahrst du uns trotzdem nicht vor Kämpfen, vor Schwierigkeiten, vor Nöten, vor Auseinandersetzungen, vor Dingen, die uns zu schaffen machen. Aber mitten in all dem willst du uns helfen, immer wieder Siege mit dir zu erringen. Und ich möchte dich bitten, dass wir neu verstehen, welche Prinzipien, welche geistlichen Prinzipien von deiner Seite aus dahinter stehen und dass wir nicht meinen, wir könnten die Hände in den Schoß legen und du würdest alles tun. Gib, dass wir genau, dass jeder Einzelne von uns genau an dem Punkt, an dem wir uns befinden, erkennen, was du jetzt von uns erwartest. Und hilf uns, das in guter Weise zu tun, umzusetzen und darin stark zu werden in dir. Danke, dass du der Sieger bist, Herr Jesus Christus. Amen.